Res National, immer am zweiten Sonntag vom Monat. Moderation und Technik, Andrea Janser
und Andrea Casalini.
Zu Gast in unserer ersten Sendung ist Daniel Gubelmann. Er ist Saxophonist, Komponist, Bandleader und spielt in verschiedenen Formationen.
Guten Tag.
Was war eigentlich der Ursprung von deinem Interesse am Jazz? Bist du als Jazzmusiker sozialisiert worden, sozusagen?
Eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die mit Musik nicht viel im Hut hatte. Ich habe von klein auf zuerst Blockflöte also gelernt in der Schule, wie man das so macht. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Das war auch schlimm gewesen. Und die Flötenlehrerin hat mich dauernd heimgeschickt, weil ich nur Seich gemacht habe. Ja. Und da sind wir irgendwie mit 10 bin ich mit den Eltern an so eine Instrumentenvorstellung auf Bülach, an der Kantonschule in Bülach, in der Aula, hat es eine Instrumentenvorstellung gegeben. Und dann habe ich das singen, also gerade beim Saxophon ist der Groschen gefallen und ich habe gewusst, das möchte ich lernen. Und von dem Tag an habe ich auch jeden Tag geübt, dass meine Eltern nie müssen sagen, übe. Und was mich dann also schlussendlich zum Jazz gebracht hat, ist eigentlich, ich bin dann ganz normal in die Jugendmusik und so weiter und habe mich dort so entwickelt und habe Privatstunden genommen. Und mich hat immer interessiert, ich möchte können ohne Noten spielen, dass die Noten mal weggehen. Also im Instrumentalunterricht hast du immer Noten und wir leben hier in Europa, wir sind geprägt von klassischer Musik, da ist alles geschrieben von Komponisten, wir spielen das ab Noten. Und ich wollte lernen, ohne Noten zu spielen, mich hat das interessiert. Und dann ist das eigentlich so zum Jazz gekommen, durch das Improvisieren. Mhm. Ja, bis zu einer Meisterschaft habe ich das dann betrieben.
Schön. Kannst du dich erinnern an die erste Jazz oder überhaupt CD-Musik, die dir wirklich eingefahren ist? Mhm.
Die allererste CD, die mir wirklich eingefahren ist, also mit dem Saxophon, das war von Dire Straits, Brothers in Arms, die CD. Ja. Und da hat es ein Stück drauf, ich weiß nicht, wie das heisst, mit einem Saxophon-Solo. Also es ist mehr ein Pop-Saxophon-Solo. Aber das hat mir, ja, das hat mir auch noch gut gemacht.
Cool. Ja. Und was hörst du jetzt am liebsten? Hast du eine absolute Lieblingsplatte?
Im Moment bin ich eigentlich sehr, also sehr breit, sehr offen für vieles. Ich habe nicht mehr so grosse Vorbilder, wie ich das während der Jazzschule hatte oder so. Das ist ganz klar, dass ich mir Dexter Gordon 2 Jahre lang nur Solos ausgelöst von Dexter Gordon und all die Grösse, John Coltrane und so weiter. Und heute habe ich eigentlich nicht mehr dem Sinne ein Vorbild. Also jetzt neueste Musik, mich sehr interessiert für klassische Musik. Ich habe angefangen zu schreiben, auch für Streicher. Also ich habe das Streichquartett noch in meine Band genommen. Und so typisches Vorbild gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist wie vorbei, habe ich das Gefühl.
Bei dieser Formation jetzt eben mit diesen Klassikerinnen, ist dort die Improvisation auch noch sehr wichtig? Oder ist vieles, also ist das meiste komponiert?
Genau. Vieles ist komponiert, aber es hat immer wieder Platz also für Improvisation. Also es hat auch wirklich freie Teil drin. Also es ist eigentlich ein Mix aus Improvisation und komponierter Musik.
Ja. Und Klassikerinnen improvisieren auch? Oder improvisieren vor allem ihr Jazzer?
Gute Frage. Also, da merke ich den Unterschied, wenn man jetzt am also klassisch, an der Zürcher Hochschule der Künste gibt es eine Klassikabteilung, das ehemalige Konservatorium, oder es gibt eine Jazzabteilung oder eine Popabteilung. Und da merkt man schon den Unterschied von der Ausbildung. Also Klassiker lernen in der Regel nicht improvisieren. Die lernen eigentlich nicht komponieren. Sie haben zwar schon Harmonielehre, Komposition und Tonsatz und so weiter, aber sie lernen eigentlich nicht mit dem umgehen. Also wenn sie eigentlich kein Notenblatt vor sich haben, geht nichts mehr.
Ja.
Und wir als Jazzmusiker machen eigentlich in dem Sinn eins zu eins Ausbildung auf einem Instrument und lernen auch gleichzeitig komponieren. Also ich glaube, als Jazzmusiker habe ich so eine grosse Ahnung von Harmonie und von Musiktheorie, wo eigentlich ein Klassiker erst einmal Kompositionsstudium lernt.
Mhm.
Und also ich kann mich natürlich auch dann weiterbilden und bei Komposition studieren, in Buenos Aires, zu wirklich Koryphäe und so weiter.
Ja.
Aber bei den Klassikern, also ich spiele auch im Symphonieorchester, im 21st Century Symphonieorchester. Mhm. Und das ist immer so lustig, wenn man beim Einspielen ist und Klassiker einfach am Einspielen sind, dann kommt einfach Tonleiter. Auf und runter, fertig, vielleicht noch Sapeccio. Und nebenan hat es ein paar Jazzmusiker, es ist eh speziell, dass es ein Saxophon hat im Symphonieorchester,
ja,
wir machen ja Filmmusik. Und da gibt es wirklich alle amerikanische Filmmusik, hat eigentlich Saxophon drin. Das ist auch wirklich sehr spannend, um können spielen als Saxophonist in einem Symphonieorchester. Und Jazzmusiker sind dann eben am Einspielen und machen da ihr Zeug und sind frei am Umspielen. Und Klassiker einfach ihre Tonübungen mit der C-Dur-Tonleiter, was auch immer. Also da hört man echt den Unterschied. Also als Klassiker lernt man eigentlich nicht improvisieren. Und bei den Streicherinnen, die ich jetzt habe, bei dem Streichquartett, die können in der Regel eigentlich nicht improvisieren. Also wenn ich das mache, dass sie ein Solo haben, ich möchte wirklich jede Person gefeatured wird in der Band, dann schreibe ich in der Regel für die ein Solo oder mache irgendetwas, was sie sich daran feststellen können. Und sind dann wirklich nur Jazzmusiker, die wirklich frei improvisieren.
Dann hören wir gerade mal ein Stück von der CD, wo Five on Fire Strings Attached, das heisst Changes. Thank you.
Also das nächste Stück, das wäre wieder Five and Fire Strings Attached, also das Jazz-Quartett und das Streich-Quartett. Und ich habe vor 3 Jahren bin ich auf Buenos Aires und habe dort Komposition studiert beim Daniel Hector Montes, das ist wirklich Koryphäe dort. Und das Spannende war, ich habe mich wirklich befasst mit Kompositionstechniken, die eigentlich mit unserer Harmonielehre nicht mehr viel zu tun haben. Also, die Akkorde werden nicht mehr in die Herzschichtung mit 3 Klängen und so weiter gebildet, sondern auf eine ganz andere Art. Und also das System heisst Mikromodo und so weiter. Und ich habe wirklich dann probiert, mit diesen Techniken, das sind wirklich ganz klassische Kompositionstechniken, sehr modern, also Musik zu machen. Und das Schwierige ist immer bei so Kompositionstechniken, dass es nicht intellektuell tönt. Oder sehr viel zeitgenössische klassische Musik kann ich nicht hören, weil es einfach für mich so nach Wahnsinn, nach Intellekt, nach Ego tönt. Und das ist wirklich die grösste Herausforderung, eigentlich so Kompositionstechniken anzuwenden, aber dass es immer noch einen natürlichen Fluss hat, dass es immer noch die Ganzheit vom menschlichen Wesen drin vorkommt und dann noch Emotionen, dass es nicht nur intellektuell geschrieben ist. Und das Stück, das wir jetzt hören, heisst «La Flor de l'Amour», also «Die Blume der Liebe». Und es ist eigentlich, ja, es geht fast 15 Minuten, es ist eine 15-minütige Suite. Und das ist eigentlich widerspiegelt wie ein Paar, also wo alle Phasen von der Liebe durchmacht. Es ist am Anfang sehr romantisch, mit dem Sopransax unterstreichen. Und es ist alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann gibt es aber dann Spannung in der Beziehung. Und dann gibt es Streit und einen Sturm. Und es wird ganz abgefahren und sehr... eher aggressiv hat Kompositionen, dann gibt es wieder die Stimmungswechsel, dann versöhnen sich die beiden wieder, dann ist es wieder romantisch. Es war echt die Idee, das aufzuzeichnen, eine ganze emotionale Turbulenz, die man in einer Beziehung erleben kann. Darum La Flor de l'Amour.
Thank you.
Band eben Five on Fire, Strings Attached. Hast du da eigentlich die Absicht gehabt, Jazz mit Klassik zu verschmelzen oder dass sich die beiden Stilrichtungen ergänzen und inspirieren vielleicht?
Mhm. Also die Band ist eigentlich entstanden schon während meiner Ausbildung. Also Five on Fire ist zuerst eigentlich ziemlich ein Quintett gewesen, 5 Musiker. Und das hat sich dann einfach über die Jahre, es ist eigentlich wie ein Working-Titel, Five on Fire. Also die Band ist nicht fix jetzt gemacht, dass 5 Leute sind oder so. Der Name ist einfach nachher erklären, kommt für etwas anderem. Und dann haben wir lange auch als Quartett gespielt. Und irgendwann habe ich mich verliebt in den Sound, also von den Streichern. Ich habe die Möglichkeit gehabt, also klassische aufzutreten als Solosaxophonist, also Streicher, Orchester und Solosaxophon. Mhm. Und dann hat mich nachher interessiert, will ich selber so etwas machen. Und also, wie du fragst, das Crossover, also die genreübergreifende Klassik und Jazz zu verbinden. Das war schon meine Idee von dem Projekt. Ja.
Und beim Komponieren, wie gehst du vor? Also hast du eine Melodie im Kopf und tust dann die Harmonien suchen oder gehst du mehr von den Harmonien aus? Oder wie gehst du da vor?
Ich glaube, es ist immer eine sehr spannende Frage, wie ein Komponist schafft.
Ja.
Und ich glaube, es gibt keine Nonplusultra-Lösung oder eine Antwort auf das. Bei mir ist es wirklich so, dass ich brauche einfach einen Open Space, also ich brauche wirklich Zeit. Ich muss irgendwie wissen, ich habe jetzt, einen Tag lang denke ich meistens nicht. Mhm. Am besten ist es zum Beispiel so Weihnachten, Neujahr, wo man Ferien hat und dann kann ich mich wirklich mal abhängen, ausklinken und sagen, jetzt die nächsten 3 Tage bin ich wirklich nicht erreichbar.
Ja.
Und dann ziehe ich mich zurück, mein Atelier oder was auch immer, ich brauche einfach irgendwo Ruhe und dann fange ich an. Und das ist eigentlich wirklich für mich ist es ein Schöpfungsprozess. Also ich fange eigentlich nie an schreiben mit einer schlichten Idee. Ich möchte jetzt keine Ahnung, ein schnelles Stück schreiben oder ich möchte jetzt ein Stück schreiben, eine Ballade. Sondern ich schaue, was dann kommt und schreibe eigentlich aufs Mal, also ich mache es am Klavier und ich schreibe aufs Mal Melodie und Harmonie. Also das kommt alles aus mir raus, auf einmal. Und ich kenne viele also Kollegen, die schreiben, die machen sich vielleicht zuerst ein Harmoniegerüst, sie haben eine Melodie und es nachher harmonisieren. Ich probiere eigentlich, dass ich einem Guss von Anfang an zu schreiben. Und ich glaube, dass es so irgendwie wie natürlich daherkommt. Also ich probiere, wenn ich dann für die Streicher schreibe, ich schreibe echt zuerst wie einen Song, ich schreibe Harmonie und Melodie. Und nachher der Arrangement-Prozess, der ist nachher sicher viel intellektueller, da tut man eigentlich wirklich dann das Arrangement machen und schauen und instrumentieren, orchestrieren und so weiter. Aber der erste Guss, Komposition schreiben, das probiere ich alles aufs Mal.
Du spielst auch in anderen Formationen regelmässig.
Ganz verschiedene Sachen. Also ich habe eine andere Formation mit dem Andreas Kopp, der Gitarrist, Duo Lumbago. Und da treten wir sehr oft auf. Das war wirklich auch die Idee, eine Band einfach, je weniger Musik man ist in der Band, desto grösser ist die Gage.
Ja.
Es ist ein kleiner ökonomischer Druck dahinter. Mhm. Und wir haben wirklich einfach die Idee gehabt, wir machen das zweite Band, dass es eigentlich nicht, dass niemand fehlt. In so einer Standard-Jazz-Quartett hast du immer noch Schlagzeug und Bass dabei. Mhm. Und in dem Duo sind wir noch Gitarren und Sax. Aber ich spiele auch noch also diverse Perkussionsinstrumente. Und der Andi, der Gitarre, hat dann ein Loop-Gerät. Also er hat echt den Job vom Bassist und vom Gitarrist.
Ja.
Wir haben dann die Arrangements so gut ausgeklügelt, dass es den ganzen Aufbau gibt, dass er das Zeug als Loop-Gerät einspielt. Und am Schluss haben wir eine ganze Band, das zweite.
Wir hören jetzt von Lumbago vom Album Soulmate Midnight Blue von Kenny Burrell. Musik
Thank you.
Wir hören Patenza vom Duo Lumbago. Willst du etwas sagen dazu?
Ja, das Stück ist komponiert von Enrico Rava, der italienische Trompeter. Und er hat lange in Buenos Aires in Argentinien gelebt. Und man hört wirklich so ein bisschen die Einflüsse vom Tango in diesem Stück. Und ich hatte die Möglichkeit, das ist schon ein paar Jahre her, bin ich auf Italien, also Masterclass-Workshops, und habe mit ihm einfach eine Woche lang Musik machen. Und so habe ich den Enrico Rava kennengelernt. Und das ist einfach ein Stück, das ich mitgenommen habe von ihm. Also wir haben so lässige Stücke gespielt von ihm. Und dann habe ich ihn am Schluss gefragt, du darf ich die mitnehmen, darf ich die aufführen? Und er hat gesagt, kein Problem, wenn er will, sicher. Das war ihm egal. Und das ist ein Stück also vom Enrico Rava, wo man hört wirklich Buenos Aires Charakter.
Thank you.
Hast du noch andere Projekte am Laufen? Spielst du noch in anderen Formationen?
Ich spiele im 21st Century Symphonieorchester. Ich bin dort Satzführer und Solist mittlerweile. Und in einer Big Band in Rapperswil, Trigger Concert Big Band, da bin ich auch Lead-Saxophonist. Mhm. Das sind so die Formationen, die einfach fix am Laufen sind. Da muss ich nicht viel machen dafür. Und dann werde ich sehr oft angefragt, dass auch als Sideman für irgendwelche neue Formationen oder Leute, die ich halt kenne, die mich dann fragen. Zum Beispiel. Mhm. Ja, ganz verschieden.
Und was hast du für Pläne in Zukunft? Als Musiker oder auch privat?
Also, was auch spannend ist als Musiker, ich werde jetzt 40. Es sind halt so ganz neue Themen im Leben, die kommen. Mit Familiengründen oder nur schon die Frage, kann man sich als Musiker überhaupt eine Familie leisten? Und irgendwie bis jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mich recht können ausleben und ich kann nicht mehr so aufs Geld schauen. Also, solange man allein unterwegs ist, kommt man immer durch, man braucht nicht viel Geld. Und jetzt kommt schon, jetzt wird man ein bisschen älter, man fängt sich ein bisschen überlegen, wie sieht das später aus, wenn ich dann älter bin, vielleicht dann nicht mehr so mal körperlich, immer auf Bühnen stehen, wenig Geld verdienen und unterwegs sein, das merke ich, also so würde ich nicht glücklich. Und ich habe jetzt eigentlich schon in den letzten 2-3 Jahren investiert, um auch wirklich beruflich, also irgendwie neben der Musik, einfach mir ein Standbein aufzubauen, wo ich einen lässigen Job habe. Mhm. Und ich habe für mich immer gewusst, Saxophon unterrichten an einer Musikschule, das ist lässig, aber das kann ich nicht zu viel machen. Also wenn ich irgendwie mehr als 10 Schüler habe, dann kriegt das so einen Fließbandcharakter für mich, dann ist es einfach nicht mehr inspirierend. Und ich habe die letzten 2 Jahre noch Ausbildung gemacht für Schulmusik 2, also dass ich am Gymnasium kann unterrichten kann, richtig Schulmusik, also mit Chorleitung und Musiktheorie und Musikgeschichte unterrichten. Und das war nochmal recht streng gewesen, also in dem Alter nochmal zurück an die Schule, in die Schulbank. Der Schulbank drucken. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Ich hatte seit dem August, also ich habe das Diplom noch nicht, ich bin erst im Sommer fertig, aber ich hatte schon einen Job am Gymi. Und das finde ich echt super lässig, also zu unterrichten, das ist sehr anspruchsvoll, man muss wirklich liefern, muss etwas bieten. Aber ich finde es wirklich eine sehr lässige Arbeit. Also ein Klassenunterricht, nicht einfach nur Saxophon 1:1 in einem Zimmer an der Musikschule, sondern wirklich ganze Klasse und du gibst Noten und du bist eingebunden in so einen Schulalltag. Und das spricht mir eigentlich also sehr zu. Hätte ich nicht gedacht früher. Früher hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ja. Und jetzt finde ich es echt super, so einen Job daneben zu haben. Ich habe immer noch die Freiheit, um Musik zu machen.
Das ist schön, ja.
Das ist die Idee.
Ist es eigentlich nötig, junge Leute irgendwie darauf aufzulupfen, dass Jazz eigentlich etwas Gutes ist, was sich lohnt, sich damit zu befassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die ganze Kulturlandschaft bei uns in der Schweiz oder allgemein, die wird sich drastisch ändern in den nächsten Jahren, glaube ich. Also ist sie ja dran. Mhm. Weil eigentlich, man ist überall am Sparen. Mhm. Und also in der Kultur ist immer, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, also die Wirtschaftskrise haben wir überwunden, kann man sagen, wenn das angefangen hat, so 2007, wo man ja, so in eine Wirtschaftskrise reingelaufen ist, auch in der Schweiz. Und das hat man schon als Musiker schon früher gemerkt. Also irgendwie, die Leute sind nicht mehr bereit, eben zum mega viel Geld auszugeben für ein Hochzeitsfest, hast du vielleicht nur noch einen DJ engagieren und keine Band mehr und so Sachen. Das haben wir eigentlich, in der Kultur und in der Bildung wird das erst gespart. Und überall wird eigentlich gespart und Kulturszene, also ich finde, als Musiker hat man es extrem schwer in der Schweiz. Und überall wird gespart, außer an den Hochschulen. Und das Schlimmste, was im Moment passiert, oder überall wird gespart, also es ist auch fraglich, ob die grossen klassischen Orchester, also ich glaube jetzt in Zürich und in St. Gallen, so grosse Städte, werden die klassischen Orchester bleiben, aber zum Beispiel Winterthur, das Musikkollegium, hat irgendwie letztes Jahr 500.000 Minus eingefahren und das ist nicht mehr klar, ob man das finanzieren kann. Mhm. Und der Jazz steht natürlich steht viel schlechter da mit der ganzen Finanzierung, oder wie das läuft, wenn man das vergleicht mit der Klassik. Und es wird auch überall gespart. Und die Hochschule, also vor allem mit der Zürcher Hochschule der Künste, ist ja das mit dem neuen Turnierrat, das ist riesig. Und es ist lässig, dass unsere Gesellschaft so etwas hat, aber dort wird nicht gespart. Also dort ist so viel Geld reingebuttert worden und da werden jetzt so viele Musiker ausgebildet, also nicht nur Musiker, auch Musiklehrer und so weiter, und man ignoriert eigentlich permanent die Realität draussen, wie es aussieht. Und die Realität ist eigentlich, es hat gar keinen Markt, es gibt keinen Markt für Jazzmusiker. Und bei den Klassikern, sind wir ehrlich, da braucht es ein paar ganz wenige Musiker, die besten, die dann die Orchesterplätze füllen. Und die guten Orchester, wie das Turnhallorchester Zürich, ist ja über die Hälfte, die sind Ausländer, ne? Das, also vom Niveau her. Und dass man irgendwie so eine riesige Musikhochschule hat, man hat ja nicht in Zürich eine, man hat in jeder Stadt in der Schweiz hat man jetzt so eine Hochschule gebaut. Mhm. Und man ignoriert wirklich die Realität, es gibt keinen Markt. Und man tut aber jedes Jahr Musiker und Musiklehrer rauslassen, die nie werden einen Job haben. Also ich finde es eigentlich wirklich ein Desaster für unsere Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, durch das, das wird sich so verändern in den nächsten Jahren. Also die Frage, wie die Hochschulen, das wird wahrscheinlich jetzt noch weitergehen in den nächsten 10 Jahren. Aber die machen, es ist echt total das Lohndumping. Also ich als Musiker daraus, es wird immer schlimmer, dass ich eine anständige Gage habe. Überhaupt, dass ich irgendwo überhaupt in einem Club noch reinkomme, um spielen zu können. Weil es hat so viele Musiker, die anfragen, dass die Clubs sich gar nicht mehr nachher irgendwie all die Anfragen zu bewältigen. Du kannst eigentlich einem Club also eine E-Mail schreiben, ein renommierter Club wie Smooth in Zürich, da kommst du nicht mal eine Antwort über. Also es läuft auch alles über Networking und Leute, die du kennst. Mhm. Und ich habe vielleicht das Glück, dass ich in einer Zeit noch Musiker, wo da bin, in Zürich mir etwas aufbauen, dass ich irgendwie Connections habe und noch komme zum Spielen. Aber all die jungen Leute, die jetzt von diesen Hochschulen kommen, also es hat nicht mehr mit Jobs zum Unterrichten. Also als Saxophonlehrer würde ich heute keinen Job mehr finden, aber ehrlich. Mhm. Darum habe ich auch den Schritt machen, mir überlegen, wie ich mein Geld verdienen in Zukunft. Mhm. Und das ist, also es ist ein riesiges Problem, wo wir, wir reinlaufen. Die Frage ist wirklich, wie wird Kultur finanziert in Zukunft? Und da kommt jetzt das Ganze mit der BILAG-Initiative, oder? No BILAG. Das ist jetzt am 4. März, ist die Abstimmung in einem Monat. Und das ist ja nicht nur Kultur, der ganze Journalismus. Also ich bin gespannt, wie sich das wird entwickeln und was auch die Abstimmung wird bringen.
Oh ja.
Also ich glaube, Kultur muss sich nicht selber finanzieren. Also das muss nicht kommerziell sein. Es wäre extrem schade, wenn nur noch kommerziell finanziert werden. Dann würde unsere Kulturlandschaft extrem langweilig.
Das denke ich auch, ja.
Aber es muss sich einiges ändern. Also dass sich auch Künstler wieder nachhaltig entwickeln können, dass etwas nachhaltig entsteht. Es ist eine sehr schwierige Zeit für Künstler, sehr schwierig.
Ja, verstehe ich gut. Also ich hätte jetzt noch eine Abschlussfrage. Ich habe ja deine Webseite angeschaut, Daniel Gubelmann in einem Wort.ch. Mhm. Und dort steht, kann man lesen, als Saxophonist ist er stetig auf der Suche nach dem perfekten Ton, falls es den gibt. Und jetzt habe ich mich gefragt, was wäre, wenn er den Ton finden würde? Mhm.
Wenn ich den Ton finde, dann würde ich, glaube ich, auf euren Sack spielen. Also das ist wie so die Frage nach, es ist eigentlich mehr, wie der Weg ist das Ziel. Ne? Das ist ja, also das Musikmachen, vor allem als Jazzmusiker oder das Improvisieren, das hört eigentlich nie auf. Also es ist nie der Moment da, wo ich kann sagen, so jetzt kann ich es, jetzt habe ich alles, was ich mir je erträumt habe, kann ich jetzt. Kaum ist man irgendwie auf dem nächsten Plateau angelangt, siehst du schon wie der nächste Berg. Ja. Kommt. Und ich glaube, das Spannende an so einer Meisterschaft, also es ist ja wie bei allem, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, Tanz als professionell betreibt oder Kampfsport oder was auch immer. Und der Weg ist das Lässige daran. Und sich zu entwickeln und immer Neues zu entdecken. Und ich glaube, ja, wenn ich den Ton finde, so wie das geschrieben ist, ja, dann wäre es nicht mehr spannend. Dann würde ich dich aufhören, wenn wir eine neue Meisterschaft zu oder etwas anderes.
Du hast ja am 23. Februar ein Konzert in der Essebar in Winterthur mit Five on Fire und wir hören gerade rein ins Stück Trust vom Album Struggle or Play.
vielleicht noch wichtig, also das Konzert mit Five and Fire in der Isse am 23. Februar. Richtig, ja. Das ist einfach nur mit dem Quartett, ohne zu streichen. Und wir treten das auch viel auf, ohne zu streichen, weil dann haben wir einfach viel mehr Freiheit. Ja. Also es sind auch alles meine Kompositionen, sind eigene Kompositionen, alles selber geschrieben. Und das ist einfach unlässig, wirklich mit, also wir sind schon unlang zusammen. Jetzt neu ist einfach im Moment ist jetzt Tommy Jordi am Bass, aber das sind so lässige Musiker und menschlich und musikalisch verstehen wir uns super. Und das ist eigentlich wirklich, das ist unlässig, wie ein Spielplatz, also mit diesen Jungs auf die Bühne gehen. Und dann wird wirklich, also das ist eigentlich schön, der Spirit am Jazz, auf die Bühne gehen. Und zwar haben wir die Kompositionen, meine Stücke, aber da passieren dann noch so viele Sachen, die in der Probe nicht passiert sind. Und das erlauben wir uns auch. Wir sind schon so lange zusammen Musik machen auf der Bühne. Und das ist echt so spannend. Und darum ist auch, also Jazz lebt vom Live. Das muss man live erleben. Man kann die Aufnahmen hören auf der CD, auch im Radio. Aber so wie man es am Konzert spielt, wird es nie so sein, wie es auf der CD ist. Ich glaube, das ist wirklich spannend. Der grosse, sag jetzt mal, Vorteil der Errungenschaft vom Jazz, oder wenn ich an ein Popkonzert gehe und dann hörst du plus minus genau das, was auf der CD hast oder im Radio gehört hast. Mhm. Als Jazzmusiker erlauben wir uns das wirklich etwas im Moment zu kreieren. Und das ist wirklich immer unlässig, die Höhenflüge mit diesen Jungs zu machen und das Vertrauen zu haben, menschlich, also das Zeug auszuprobieren auf der Bühne vor Publikum.
Also lasst euch das Konzert am 23. Februar in der Essebar in Winterthur nicht entgehen.
Das war unsere erste Sendung von Jazz National auf Radio Lora. Moderiert haben die Sendung Andrea Casalini
und Andrea Janser.
Heute bei uns zu Gast war Daniel Gubelmann. Danke vielmals fürs Kommen, Daniel.
Jazz National, immer am zweiten Sonntag vom Monat. Moderation und Technik Andrea Janser
und Andrea Casalini.